Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er war Pianist, Dirigent, Komponist, Radioschaffender, Intendant, Kulturpolitiker und er hat als Schweizer die Opernhäuser in Hamburg und Paris in der Gegenwart positioniert. Die Rede ist von Rolf Liebermann. Als Tonmeister und Musikchef von Radio Beromünster in Zürich und später beim NDR in Hamburg schrieb er außerdem Rundfunkgeschichte. Heute würde Rolf Liebermann 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass sind Corinne Holz und Thomas Meyer ins Archiv gestiegen, haben den Nachlass durchforscht und tauschen sich in der nächsten halben Stunde über ihre Fundstücke aus.
Diese Musik hat 1964 Furore gemacht. Einige unter Ihnen werden sie sicher wiedererkennen. Und ich habe über diese Musik erstmals den Namen des Komponisten Rolf Liebermann gehört und Liebermann lange Zeit damit ihn identifiziert. Les Échanges für 156 Maschinen und mechanische Anlagen, gesammelt in Büros zur Sinfonie erweckt an der Expo 1964 in Lausanne, was hier zusammengeklungen hat, 16 Schreibmaschinen, ich zähle mal ein bisschen auf, 18 Rechenmaschinen, 8 Buchungsautomaten, 12 Streifenlocher, 10 Registrierkassen und anderes mehr. Was es ist, ein frühes Beispiel elektroakustischer Musik und für die Koordination der Maschinen hatte der renommierte Physiker Fritz von Balmos ein elektronisches Steuergerät entwickelt. Typisch Liebermann an Les Échanges ist, er verbindet Pioniergeist mit Zugänglichkeit, er reagiert auf die soziale Situation, also damals Expo 1964, er hat Orte und Menschen vor Augen, wenn er komponiert und folgt also nicht allein einer privaten Vision.
Für mich war Liebermann eigentlich bekannt durch ein Lehrbuch für Musik. Da war er als Beispiel aufgezählt, eines Zwölftonkomponisten, der mit Dreiklängen, also mit Tonalität arbeitet, diese beiden Sachen verbindet, also damals etwas, was nicht so ins Dogma der Zeit passte. Ich kannte ihn von Bildern, aber seine Musik war mir relativ wenig präsent. Und für mich ist eigentlich die Musik auch weniger stark im Vordergrund als die ganze Persönlichkeit. Und ich erinnere mich, ich sah ihn einmal im Schauspielhaus Zürich, da war er unter den Besuchern, und da fiel er mir sofort auf mit diesem großen Kopf, mit diesem kräftigen Blick. Er hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung und da dachte ich wirklich, das ist ein Weltbürger. Das ist zwar ein Mensch, der sehr in der Schweiz verwurzelt ist, der auch an diesem Land hing, aber der hinausschritt und der fast, könnte man sagen, eine Schuhnummer zu groß war für dieses Land.
Wir, das sind Corinne Holz
und Thomas Meyer,
sind ins Archiv des Radios gestiegen, beziehungsweise haben Nachlass und Briefwechsel angeschaut und wir richten in dieser Ausgabe von Reflexe den Scheinwerfer noch einmal auf Rolf Liebermann, der heute seinen 100. Geburtstag feiern könnte. Den Scheinwerfer erstens
auf den Menschen,
zweitens auf den Komponisten
und drittens auf den Opernintendanten, der in Hamburg und Paris Operngeschichte geschrieben hat.
Liebermann, der Mensch zuerst. Er war ein ausgezeichneter Kommunikator, er hatte Witz und er brachte es zustande, Menschen von Dingen zu überzeugen, die sie eigentlich meinen, ablehnen zu müssen. Das ist ein ganz starker Eindruck, den er bei mir im Laufe dieser Recherchen hinterlassen hat. Das hört man in den zahlreichen Interviews, das sieht man in der Programmpolitik, die er als Nachfolger Hermann Schärchens beim Radio Beromünster in Zürich betrieben hat. Darauf kommen wir sicher noch, Stichwort neue Musik durchsetzen und sie dem Publikum wirklich leidenschaftlich auch vermitteln. Diese Kommunikationsfähigkeit schlägt sich auch nieder im Bekenntnis zum sogenannten Elitären. Das hat er explizit verteidigt. Elitäres, das aber möglichst vielen zugänglich sein soll und eben nicht nur einer sogenannten Elite. Konkret heißt das, Liebermann hat versucht, als Opernintendant die Hochburg bürgerlicher Elitekultur, und das ist nun mal eben die Oper, versucht das zu demokratisieren. Er schaffte nämlich ein Kontingent günstiger Plätze und das glich in den 1960er, 70er Jahren ja einer Sensation. Liebermann der Mensch, das heißt also mit einem politischen Bewusstsein ausgestatteter Mensch, der rechts und links, um diese Kategorien zu bemühen, gleichermaßen provozierte. Er bezeichnete sich selbst nämlich als liberalen Linken und er verdiente als Intendant in Paris das fürstliche Monatshonorar von 60.000 Franken. Recherchiert hat das vielen unter Ihnen sicher immer noch ein Begriff, der Zürcher Reportagejournalist Niklaus Meinberg. Und wie liberal und links zusammengehen, das lässt sich in einem Ausschnitt eines Radiointerviews von 1980 überprüfen. 1980, als es hieß, Zürich brennt, Vinti pennt zum Beispiel, also zur Zeit der sogenannten Jugendunruhen in Zürich, da fragte ihn eine Journalistin, was kann man tun, damit junge Menschen nicht aggressiv werden müssen? Liebermanns Antwort auf Zürichdeutsch.
Man kann eine Aggression nur ins Imaginäre retten und das Imaginäre ist Kreation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mich hat der Conseil General de la Bourgogne angefragt, ob ich mich um die burgundische Kultur kümmern würde, da sie ein spezielles Projekt haben. Die zahlen heute schon jedem Jungen, der Musik studieren will, die Hälfte an sein Instrument. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, und deshalb interessiert mich neben der Grossform von Kultur, nämlich der technologischen, so sehr die regionale. Und das Wichtigste ist, dass im Rahmen von der Region die Kreativität erzeugt wird. Ich habe einmal in Ascona gelebt, das war im Jahr 1939, bevor ich in die Enstamm musste. Und dort hat man mir angeboten, Banda Municipale zu dirigieren. Das ist dann nicht zustande. Aber dort hat man angeboten, schon damals, 1939, für jeden Schüler, den sie dazu bringen, eine Klarinette zu lehren, dem zahlen wir das Instrument und ihnen als Lehrer 50 Franken. Das hat man alles längst vergessen.
Ein Ausschnitt, der recht charakteristisch ist für Liebermann, dieses Umbiegen von, in diesem Fall Aggression oder allgemeiner gesagt, Energie in Kreativität, dieses Nutzbarmachen von Strömungen, wirklich, dass es weitergeht und in Dienst der Menschen. Viele Ideen, was wir heute so haben von Animation, kulturell und so weiter und so fort, die haben bei Rolf Liebermann irgendwie auch ihren Ursprung. Er ist da ganz eine wichtige Persönlichkeit, ein Vermittler. Das war er auch hier in DRS, im Studio Zürich als Chef des Studios, ein Vermittler. Und diese Ideen, dass man Kultur vermitteln muss, die stammen ganz sicher vom Dirigenten von Hermann Scherchen, der schon in den 20er Jahren das Radio ganz programmatisch verstanden hat als etwas, wo man Kultur, wie Sie sagten, Corinne Holz vorhin, elitäre Kultur einem breiten Publikum vermitteln kann. Überhaupt diese Vaterfigur, sage ich jetzt, Hermann Scherchen, ein Macher bis zu einem gewissen Grad, aber nicht der kühlen Art, sondern der enthusiastischen Art. Also man hat eine Idee und man schiebt sie nicht lange vor sich hin, sondern man wagt es. Und das hat Rolf Liebermann ganz sicher bei Hermann Scherchen gelernt. Er lernte ihn 1937 kennen. Da ging er an einen Dirigentenkurs nach Budapest. Hermann Scherchen lud dort junge Musiker ein, bei ihm das Dirigieren zu lernen. Liebermann ging dorthin, zeigte sein Talent und wie immer bei Hermann Scherchen, wenn jemand Talent hatte, wurde er sofort vereinnahmt. Liebermann wurde sein Assistent, sein Mädchen für alles, musste Geld auftreiben, musste ihn überall hin begleiten, an die unmöglichsten Orte. Und da begann eigentlich ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Er hat ihn immer wieder angefragt, als er dann bei Herr Scherchen bei Studio Zürich war, hat er ihn gefragt, kommen Sie zu mir, werden Sie mein Tonmeister, wir probieren neue Sachen aus. Er nahm ihn wirklich auf ein Abenteuer mit. Und das war eine ganz wichtige Schule für Rolf Liebermann. Da hat er gelernt, die Sachen anzupacken.
Rolf Liebermann zum 100. Geburtstag, heute Thema in Reflexe auf DAS 2 mit
Thomas Mayer
und Corinne Holz. Zweites Kapitel, Rolf Liebermann, der Komponist.
Rolf Liebermann war eigentlich in erster Zeit in den 50er-Jahren vor allem als Komponist bekannt. Er hat 25, also viel ist vielleicht, muss man relativieren, es sind nicht so viele, die er autorisiert hat. Es gibt ein Frühwerk, das wenig bekannt ist, Chansons, Bühnenmusiken für das Schauspielhaus. Es gibt Chansons, er war Klavierbegleiter von Lalle Andersen, der durch das Lied Lili Marleen, berühmten Sängerin. Rainer Werner Fassbinder hat diese Beziehung dann ja in seinem Film Lili Marleen verarbeitet, auf relativ freie Art. Rolf Liebermann hat dann den Durchbruch geschafft nach dem Krieg, 1947, mit seinem Orchesterstück Furioso bei den Darmstädter Musiktagen. Er war als junger Zwölftöner bekannt, hatte großen Erfolg mit Opern, unter anderem bei den Salzburger Festspielen, also war international renommiert. Und dann hat er das Komponieren aufgegeben, weil er Opernintendant wurde. Er sagte immer, man kann nicht zwei Sachen richtig nebeneinander machen. Also er hat das Dirigieren aufgegeben zugunsten des Komponieren und in dieser Zeit das Komponieren aufgegeben zugunsten des Opernintendanten. Und als er dann 1980 frei war, hat er tatsächlich wieder angefangen zu komponieren und dann entstand ein Spätwerk mit verschiedenen Musiktheaterprojekten, unter anderem eine Werkreihe zum Thema Medea.
Nun, ich habe mir überlegt, wie ist Liebermanns Musik? Liebermanns Musik, das klingt jetzt vielleicht boulevardisiert, Liebermanns Musik, finde ich, ist wie er selbst. Undogmatisch, quer durch die Genres, Sie haben es schon angesprochen, Thomas Mayer. Und seine Musik, das ist ganz zentral, ist stets verständlich, eben auf ein Publikum gerichtet. Er hat immer gesagt, er versuche 12 Ton, eine Technik seinem eigenen Ohr anzunähern. Also eine verständliche Musik, die sich nie anbietet. Liebermann schrieb in sehr freier Manier 12-tönig, aber nicht atonal. Es gibt also immer wieder Dur- und Moll-Dreiklänge zu hören. Und der Rhythmus als Puls und Stimulanz ist dem Komponisten auch in der eigenen Musik ganz wichtig. Ein Komponist, der selbst Jazz gespielt hat und vor allem auch die Jazzentwicklung in den 40er, 50er Jahren mitverfolgt hat. Und er bringt in seiner eigenen Musik zusammen, was damals, also seine hohe Zeit als Komponist hatte, in den 50er Jahren eben nicht zusammengehören durfte. Kunstanspruch und Sinnlichkeit, könnte man sagen, und zweifellos auch, ohne Berührungsängste, das Entertainment. Er lebte also nebst der seriellen Avantgarde eines Boulez, eines Stockhausen mit dem Etikett des Zwölfton Puccini. Er lebte aber sehr gut mit diesem Etikett. Und ein Beispiel für diese Form von sehr kluger Kulinarik ist sein Concerto für Jazzband und Sinfonieorchester von 1954 bis heute. Sein populärstes Stück und sicher auch sein überzeugendstes in dieser Machart. Und anders als andere Stücke, die ebenfalls mit dem Jazz liiert waren, ich nenne Bernd Alois Zimmermann, Wolfgang Fortner, anders als deren Stücke, ist eben sein Concerto im Repertoire geblieben. Heute würde man dem vielleicht Crossover sagen von Jazz und Zwölfton. Damals war es pionierhaft im Sinne des sogenannten Third Stream, die Idee nämlich, europäische neue Musik mit dem Jazz, mit dem Modern Jazz zu verbinden. Das Stück schlug ein, machte wiederum, wie seine Opern, international Schlagzeilen, auch in den USA. Und selbst das kritische Publikum in Donaueschingen war völlig aus dem Häuschen, das war eine Sensation. Und so klingt er, so kann ein Mambo in die Beine fahren, der streng zwölftönig komponiert ist. Thank you.
Dieses Concerto für Jazzband und Sinfonieorchester ist ziemlich bezeichnend für die Qualitäten des Komponisten Liebermann. Ich finde eigentlich, dass er dort am interessantesten ist, wo er wirklich mit Rhythmus arbeiten kann und spielerisch hingehen kann. Also dieses frühe Furioso, das ist ein tolles Orchesterstück für ein Orchester zum Einstieg. Dieses Jazz-Concerto auch und dann später zum Beispiel Les Échanges zum Beispiel, das ist auch ein Stück, das lebt vom Rhythmus. Und dieses Leben, das hat ihn ja wirklich interessiert. Und er ist so weit gegangen, dass er dieses Stück, dieses Jazz-Concerto freigegeben hat, dass das Jazzer für sich arrangieren und weiterarbeiten. Es hat ihn nicht interessiert, dass das als etwas dasteht, das für die Ewigkeit da ist, sondern dass das weiterlebt. Wie gesagt, das finde ich den interessantesten Liebermann. Ich bin nicht immer ganz sicher, ob die Opern so sehr daneben bestehen können. Das sind dann schon langfädigere Sachen. Die sind vielleicht auch ein bisschen mehr zeitverhaftet als diese Stücke. Aber all das zeigt eigentlich, dass er sehr frei mit dem Material umgegangen ist, wie Sie schon gesagt haben, Corinne Holz. Er war nicht ein Dogmatiker und wenn man seinen Werdegang als Komponist anschaut, dann sieht man auch, dass er auch ein bisschen dazu erzogen wurde. Er wurde zwar in Zwölftontechnik unterrichtet, aber von einem Lehrer, der selber einen viel weiteren Weg hinter sich hatte. Wladimir Vogel, der Deutsch-Russe, der damals in Tessin lebte, hat ihn in den 40er Jahren, in den frühen 40er Jahren aufgenommen, so quasi, als sein Schüler, hat gesagt, kommen Sie doch mal vorbei, zeigen Sie mir Ihre Sachen, und Liebermann ging hin, und nach den ersten paar Stunden hat er erstmal alles, was er geschrieben hatte, weggeworfen und hat neu angefangen, darüber nachzudenken. Und bei Vogel hat er die Zwölftontechnik gelernt. Aber Vogel hatte das selber erst vor ein paar Jahren richtig assimiliert gehabt und so war das immer ein Melange. Vogel war auch ein Lehrer, der sehr offen war und dieses ganze Verhältnis von Vogel, ich würde es mit einem Verhältnis für eine Mutter vergleichen. Ein bisschen ein gewagter Vergleich. Natürlich, wenn man vorher den Vater Scherchen hat, aber Liebermann selber betont das in seinen Briefen und darum ist es bis zu einem gewissen Grad legitim. Er schreibt sogar einmal an Vogel einen Brief. Sie wissen ganz genau, wie sehr ich noch an ihren ergiebigen Brüsten sauge. Also, das dieses Verhältnis war, es war immer ein Nehmen und ein Geben zwischen diesen beiden. Selbst als er 1980 wieder anfangen wollte zu komponieren, schrieb er an Vogel und sagte, ich werde wieder anfangen und ich werde auch wieder auf Sie zukommen. Ich brauche Sie wieder in diesem Stadium. Das war ein enges Verhältnis. Und er hat sich aber auf der anderen Seite immer wieder sehr, sehr stark für Vogels Musik eingesetzt, hat sich bemüht, in Hamburg sogar eine Oper, ein Musiktheater von Vogels Stück Tilglas umzusetzen, das kam da nicht zustande, weil es sich als nicht realisierbar erwies. Aber ja, er hat sich für ihn eingesetzt. Diese ganze Offenheit, was er bei Vogel gelernt hat, das wird sehr deutlich, wenn er dann selber jetzt über dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis spricht.
Da ich ein vollkommen fixiertes Stravinskianer war und auch noch beeinflusst war von Strobel, der ein Hindemithianer und Stravinskianer war, aber ein Todfeind von Schönberg, hat mir die Ohren aufgemacht für serielle Musik, hat mir beigebracht, was eine Zwölftonreihe ist, wie man mit einer Zwölftonreihe komponiert. Er hat mir enorm viel gegeben, Vogel, und zwar durch seine Großzügigkeit als Lehrer. Er hat überhaupt keinen Einfluss ausgeübt. Er hat nur diskutiert, wenn man ihm etwas brachte. Was ist da die Struktur? Was ist denn die Konsequenz? Wie haben Sie das gedacht? Und so weiter. Und dann hat man langsam seinen Weg gefunden. Und diese Arbeit mit Vogel war für mich ganz entscheidend, weil sie mir eine ganze Welt aufgemacht hat.
Rolf Liebermann zum 100. Geburtstag, drittes und letztes Kapitel in Reflexe mit
Thomas Mayer
und Corinne Holz. Rolf Liebermann, der Opernintendant.
Ja, Rolf Liebermann hat Operngeschichte geschrieben, nicht nur durch seine eigenen Opern, sondern eben noch viel mehr, finde ich, als Intendant. Als er in Hamburg Intendant war, hat er 28 Uraufführungen in einigen Jahren auf die Bühne gebracht, Ballette, neue Opern und ist damit erstmal angeeckt, aber er hat ein neues Publikum auch reingeholt, wie wir schon gehört haben. Danach wurde er Intendant an der Pariser Oper, beziehungsweise an beiden Pariser Opern, und Auch dort hat er vieles initiiert, versucht, er war vielleicht dort etwas weniger glücklich, aber er hat die Pariser Oper wieder auf den Weg gebracht. Die war nämlich vorher ziemlich weit unten. Danach kehrte er noch einmal nach Hamburg zurück. Er ist mir dort in Erinnerung geblieben, dadurch, dass er den Othello mit Placido Domingo aus dem Opernhaus auf eine Großleinwand übertragen ließ. Und er sagte da nachher in der Pressekonferenz, ja, für ihn sei das große Ereignis gewesen, dass man die Schweißperlen auf Domingos Stirn gesehen habe. Und das mag sehr oberflächlich klingen. Und trotzdem ist das etwas ganz Wichtiges. Es geht um die Vermittlung von dieser großen Kunst, das den Menschen auf irgendeine Art nahezubringen. Und das ist ihm gelungen, das muss man sagen. In Zürich hat er das leider nicht versuchen können. Da wäre er gern Intendant geworden. Man hat ihn immer nicht geholt oder man hat ihn zu spät angefragt. Also das war ein eher verknorztes Verhältnis.
Da schließe ich gerade an Sie, Thomas Meyer, Liebermann und sein dreimaliges Abblitzen in Zürich. Dreimal abgeblitzt, das wäre eine Recherche für sich. Da weiß man bisher wenig, viel weniger als im Fall etwa von Friedrich Dürrenmatt, der ja sich für die Leitung des Schauspielhauses interessiert hatte und dann 1972 schließlich abgesagt hat. Ja, also Liebermann als Intendant zunächst in Hamburg. Sie haben es schon angesprochen, Thomas Meyer. Man stelle sich Hamburg 1959 vor. Adenauer Deutschland, mit der Wirtschaft geht es aufwärts. Man richtet sich behaglich ein. Ein paar Fakten. Die meistgespielte Oper des 20. Jahrhunderts ist Richard Strauss' Rosenkavalier. Die meistgespielte neue Oper insgesamt auf Platz 42, Die Kluge von Karl Orff. Man kann einfach sagen, die Oper hat schlicht den Anschluss an die Avantgarde der Nachkriegsjahre verpasst. Und hier ist die Lücke, die Liebermann mit Auftragswerken füllt. Und er füllt sie eben nach dem Prinzip der Pluralität und nicht nach dem Prinzip des Ausschlusses. Das heißt, es geht eben ganz unterschiedlich zu, auch hörerfreundlich zu. Er beauftragt einerseits Hans-Werner Henze, es kommt Prinz von Homburg. Das ist durchaus kulinarische, schöne Oper. Er beauftragt andererseits Maurizio Kagel. Es kommt Staatstheater. Das hat keine Handlung. Verfremdete Sprache ist instrumentales Theater. Dazwischen liegen Werke etwa von Boris Blacher, Ernst Schrenek. Dazwischen liegen aber auch Stücke, die das Feuilleton verrissen hat. Beispielsweise Krzysztof Penderecki, auch Gunter Schuller. Liebermann selbst bekannte sich zu dieser Vielfalt und auch dem damit verbundenen Risiko, muss man sagen, ökonomischen Risiko. Auftragswerke sind ja bekanntlich Experimente mit offenem Ausgang. Und Liebermann hat es gewagt, 1961 habe ich das gelesen, gefunden in der NZZ. Er sprach damals von der Pflicht des Opernintendanten, seinen Einfluss, Zitat, seinen Einfluss mit allen Mitteln und gegen allen Hindernisse geltend zu machen und dem Neuen grundsätzlich eine Chance zu geben. Und was es heißt, als Intendant eine Konzeption eines Opernhauses zu haben, das sagte Liebermann im Rückblick so.
Was ist das, eine Konzeption? Eine Konzeption ist im Opernhaus erstens die Gesundheit eines Sängers, die Launen eines Regisseurs, die Absagen eines Dirigenten, es gibt so unendlich viele Ingredienzen, die zu guten oder schlechten Aufführungen führen können. Die Konzeption kann immer nur die sein, sein Ensemble zu lieben, jeden Abend da zu sein und für die Sänger, die man engagiert hat, ein Herz zu haben und zu zittern, Angst zu haben für sie, und die Stelle zu kennen, wo sie Schwierigkeiten haben und wo man hofft, dass sie gut darüber hinwegkommen. Das heißt also, eine persönliche Beziehung herzustellen, und zwar zu allen, ist das tägliche Brot.
Was bleibt von Rolf Liebermann, haben wir uns im Lauf der Recherchen unter anderem zu dieser Sendung auch immer wieder gefragt. Was bleibt, Thomas Meyer?
Eine großartige Musiker- und Künstlerpersönlichkeit, und zwar im weitesten Sinne, also bis in die Vermittlung hinein. Von den Werken einige Stücke vielleicht, für mich weniger ein Oeuvre als Gesamtes, das man kennen muss, weniger Ein Oeuvre als ein Schaffen, ein kontinuierliches Schaffen, als ein Leben, als ein Vermitteln, etwas sehr Unmittelbares, das vielleicht gar nicht mal für die Ewigkeit immer geschaffen ist, sondern wirklich für die Menschen, die uns umgeben. Und ja, da ist er nicht wegzudenken, da ist er einer der wichtigen Persönlichkeiten in der Schweiz des 20. Jahrhunderts.
Ich könnte zwei Schichten seiner Lebensleistung nennen. Erstens, was er als psychologisch geschickter Kommunikator geleistet hat. Das deckt sich ein bisschen auch mit Ihrem Eindruck. Zweitens, was er operngeschichtlich geleistet hat. Erstens, lieber Mann, verstand Musik, Kunst als Kommunikation und nutzte deren Wirkung im Sinne der Aufklärung. Als Musikchef von Radio Beramünster beklagte er 1950, das war schon damals so, den schlechten Sendeplatz der neuen Musik spätabends und sprach von den Reaktionären, noch ein letztes Bonmot von ihm, sprach von den Reaktionären, die ihren Bandstrahl auch noch gegen das magere halbe Stündchen nachts um 11 werfen. Zweitens, seine operngeschichtliche Leistung, die zweifellos größer ist als seine Bedeutung als Komponist. Er initiierte bleibende Werke, wir haben es schon gesagt, Kagels Staatstheater, dreiaktige Fassung von Alban Bergs Lulu, auch Mission Saint-François d'Assise geht auf ihn zurück. Und vor allem, Liebermann setzte eine Debatte über Oper in Gang, die einmalig geblieben ist. Sie begann im viel zitierten Interview 1967 mit Pierre Boulez, der dort vom bürgerlichen Durchschnittsgeschmack Liebermanns sprach. Die Debatte schlug Wellen in eine regelrechte internationale Pressekampagne. Heute völlig undenkbar. Kurz, Liebermann ließ seinen Worten Taten folgen. Es gibt den denkwürdigen Satz von ihm: Kunst entwickelt sich nur dort, wo sie für das Leben gebraucht wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.